wohin es mit der Welt geht oder auch mit einem Teil der Welt, mit der EU, das wollen wir jetzt besprechen und uns fragen. Das Erstarken der Rechten in ganz Europa, der Brexit, die Tragödien an den europäischen Außengrenzen, tausende Neuankömmlinge von weit her, all das sind Themen, die uns das vergangene Jahr beschäftigten. Und es sind Themen, die von vielen auch mit Sorge beobachtet werden. Die Idee eines freizügigen, vielseitigen Europas ohne Grenzen und diese Idee, ja, die rückte, so mein Eindruck, 2016 immer mehr in den Hintergrund. Inwiefern mein Eindruck auch objektive Gültigkeit besitzt, wenn man das feststellen kann, überhaupt, wem eine europäische Staatengemeinschaft nützen würde und vor allem, wie sowas wie eine europäische Republik zu organisieren werde, da wäre damit beschäftigt sich das European Democracy Lab. Im Folgenden werden wir kurz von EDL in Berlin sprechen. Das EDL, das European Democracy Lab, das ist eine Denkwerkstatt zur Entwicklung europäischer Demokratie. Und Frau Wüstenberg, eine Mitarbeiterin des EDL, die habe ich jetzt in der Leitung. Schönen guten Morgen, Frau Wüstenberg.
Ja, schönen guten Morgen.
Ja, dieses European Democracy Lab, das existiert nun mehr seit 3 Jahren. Was war denn der Anlass für die Gründung dieses Laboratoriums?
Ich weiß nicht, ob es die Initialidee gab, das zu gründen. Das hat sich eher über eine längere Zeit entwickelt. Man kann sagen, also ich meine, wenn man die letzten Jahre ja auch sieht, in Europa die Entwicklung der letzten Jahre, gibt es immer weniger, also keine oder immer weniger Bürgerunion, also fast nur noch die politische Union. Und vielleicht war der ausschlaggebende Punkt, dass es sich so entwickelt hat, dass man die historischen Chancen zu einer engeren, politischeren Union verpasst hat, mit dem Verfassungsreferendum 2005 gegeben, wo die Niederländer und Franzosen ja mit Nein gestimmt haben. Vielleicht kann man das so als die Idee sehen, jetzt müssen wir wirklich was machen, jetzt müssen wir mit eigenen Ideen noch mehr den Diskurs bestimmen und Ideen entwickeln und in den Raum geben, damit die politische Union wieder auf der Bildfläche erscheint.
Ja. Nun existieren ja mit dem Europäischen Parlament beispielsweise bereits Elemente einer europäischen Demokratie. Wenn wir uns die Beschaffenheit der EU, wie sie jetzt existiert und ja strukturiertes anschauen, welche Elemente fehlen denn Ihrer Einschätzung nach, damit eine Identifikation auch mit Europa und ein Abwenden von einem starken Nationalstaat realistischer wird?
Man muss sich jetzt ja gar nicht mit Europa, mit allem identifizieren. Und wir wollen auch keinem eine sozusagen europäische Identität überstülpen oder so. Also es ist schon so, dass in dieser Europäischen Republik, wie sie angedacht ist, es immer noch eine kulturelle Vielfalt geben soll. Also jeder soll seine eigene Kultur und Identität ausleben können. Das Ganze aber bei normativer Einheit. Also was heißt das? Das heißt, wir haben natürlich, wie Sie jetzt gesagt haben, schon das Europäische Parlament. Aber dieses Europäische Parlament, das hat halt nur teilweise das Initiativrecht. Das heißt, eigentlich bekommt es immer Gesetze vorgelegt vom Rat, von der Kommission. Und wenn es diese Gesetze nicht verabschieden will, dann muss es sich in einer Zweidrittelmehrheit zusammenraufen, um die zu blockieren. Und allein das verhindert schon systematisch eine Politisierung und genau das spüren die Bürger auch. Sie wissen vielleicht nicht ganz genau die Theorie dahinter, aber sie spüren nur, irgendwas stimmt nicht. Also meine Stimme, und das ist ja die einzige Stimme, die die Bürger in der EU haben, die können sie dem Parlament geben. Das heißt, das sind die einzigen gewählten Repräsentanten, direkt vom Volk gewählten Repräsentanten. Und wenn die dann aber de facto gar nicht richtig agieren können, dann hat der Bürger das Gefühl, es wird über ihn hinweg entschieden, was ja wie gesagt dann zum Teil auch stimmt, weil die Kommission, die ist ja quasi die Regierung in der EU, aber eine Regierung, die setzt sich zusammen, die wird durch Wahlen gewählt und die kann auch wieder abgewählt werden und genau das ist natürlich in der EU, so wie es im Moment ist, derzeit nicht gegeben. Und hinzu kommt auch noch, dass man keine richtige Wahlrechtsgleichheit hat. Also normalerweise muss es sein, ein Mann oder auch eine Frau, eine Stimme. Hier ist es auch so, okay, man kann sagen, jeder in der EU darf das Europäische Parlament wählen. Allerdings sind die Stimmen ja nicht gleich gewichtet, weil dieser proportionale Faktor von wegen Mitgliedstaaten, Größe, Einwohnerzahl, der wurde auf diese Stimme verlagert, was normalerweise nicht der Fall sein darf. Stellen Sie sich mal vor, hier in der Bundesrepublik Deutschland, wenn wir den Bundestag wählen im September wieder, dann zählt die Stimme eines Bürgers in Baden-Württemberg, wo es mehr Einwohner gibt als im Saarland, auf einmal weniger. Also so ungefähr muss man sich das vorstellen im Europäischen Parlament. Und das ist halt auch ein großes Problem.
Wenn wir in die Geschichte der Europäischen Union gucken, dann stellt man fest, dass es vor allem auf Wirtschaftsverträge zurückgeht und die sogenannte europäische Idee eben vor allem motiviert war durch ökonomische Interessen der Mitgliedstaaten. Wo in der Geschichte der EU, finden Sie, hätte man da vielleicht die Idee der Europäischen Republik aufgreifen, etablieren können? Also gab es Chancen, die verpasst wurden?
Ich weiß, also man muss jetzt mal schauen, wenn man es in der Geschichte schaut. Natürlich hat es begonnen mit einer Stahlunion. Aber der Gedanke der Überwindung der Nationalstaaten, der Nation, der war eigentlich schon damals gegeben und vielleicht mehr als heute. Der ist uns eher in letzter Zeit abhanden gekommen, aufgrund ganz vieler verschiedener Krisen, womit wir plötzlich nicht mehr zurechtkamen. Und dann hat man den hinten angestellt. Aber wenn man sich das in der Geschichte anschaut, also ich meine, jetzt vor 60 Jahren wurden die römischen Verträge unterzeichnet. Und das war 57 und noch 64 hat Walter Hallstein, deutscher Kommissionspräsident, der meinte, was immer wir in dieser neu geschaffenen europäischen Institution beschließen und durchzusetzen versuchen, Ziel ist und bleibt die Überwindung der Nation und die Organisation eines nachnationalen Europas. Sprich, wirklich zu Beginn eigentlich der Gründung war das, dieser Gedanke immer noch mitgedacht. Oder auch, wenn wir dann weiterschauen, noch 76 im Bundestag meinte die CDU-CSU-Fraktion, dass der Deutsche Bundestag, bei einer Anhörung war das, meinte der Deutsche Bundestag, der will den Zusammenschluss, er will die Europäische Union und er will die politische Union. Und die politische Union ist genau das. Weil im Moment, wie gesagt, haben wir ja eher eine wirtschaftliche Union. Und das ging immer so weiter. Auch 88 noch meinte der Auswärtige Ausschuss, dass man das Wahlrecht vereinheitlichen muss, dass es ein Wahlrecht für alle EG, damals war es noch EG, für alle EG-Bürger braucht, die auch in einem anderen Mitgliedstaat wohnen und die dort genauso wählen dürften und dass es nicht auf das kommunale Wahlrecht beschränkt sein müsste. Auch das waren wieder Schritte hin zu einer Vertiefung, zu einer weiteren politischen Union. Das ist uns, glaube ich, eher in den letzten Jahren abhanden gekommen.
Ja. Genau, und wenn wir in die Vergangenheit gucken, vor nicht allzu langer Zeit, aber es ist sehr viel passiert und man könnte den Eindruck bekommen, es ist schon ewig lang her, da haben wir mit Ulrike Göhrl, ihrer Mitarbeiterin im European Democracy Lab, gesprochen. Das war im Frühjahr 2016. Wir hören mal ganz kurz in dieses Gespräch rein.
Also erstmal haben wir uns zur philosophischen Grundlage, und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, den Text zum ewigen Frieden von Immanuel Kant genommen, wo er im Grunde sagt, jeder, der hier auf der Erde geboren ist als Erdenbürger, hat prinzipiell das Recht, überall hingehen zu dürfen. Die Erde gehört allen. Ja, das ist natürlich erstmal ein Prinzip auch der Philosophie. Vor diesem Hintergrund kann man tatsächlich schwer ein Argument machen, dass nur weil ich hier in Deutschland geboren bin, ich ein Recht habe, hier zu wohnen, wo es zufällig mal rein ist und es genug Regen gibt und so weiter, sondern wir müssen die Welt teilen. Und dieser Begriff Welt teilen ist halt die Frage, wie organisieren wir, dass wir die Welt teilen? Und zwar so, dass jeder zu seinem Recht kommt, aber auch, dass jeder das eigene hat.
Genau, und vorhin im Gespräch mit Ihnen ist ja schon angeklungen, eben Sie wollen keine europäische Identität überstülpen. Es geht auch eben darum, Andersartigkeit in Europa so zu organisieren, dass jeder zu seinem Recht kommt, so eben Frau Göhrl im Gespräch im Frühjahr 2016. Und das ist, glaube ich, leichter gesagt als getan vor dem Hintergrund der starken Rechten zum Beispiel und auch nicht nur hierzulande ist es ja zu beobachten. Inwiefern hegt Ihre Organisation, also das European Democracy Lab, noch immer die Hoffnung auf eine solche übernationale rechtliche Organisation, zumindest im europäischen Raum? Also hat sich diese Hoffnung durch die Entwicklung, die man jetzt in Europa beobachten konnte, die letzten Monate geschmälert?
Nein, also geschmälert hat sich gar nicht. Vielleicht kann man sogar fast sagen, sie hat sich für uns sogar vergrößert oder bestärkt. Also unsere Hoffnung wurde ja doch daran bestärkt, dass es noch funktionieren kann, weil wir das einfach an dem Zulauf sehen, der positiven Zuschriften, es ist vor allem einfach wirklich die ganz normalen Bürger, würde ich jetzt einfach mal sagen, und aus vielen Ländern, also nicht nur aus Deutschland, sondern auch wirklich aus ganz vielen anderen europäischen Ländern mittlerweile, die sich melden und die ihre Hilfe anbieten, die fragen, wie sie aktiv werden können, dass sie auf die Idee gestoßen sind und sich so darüber freuen, endlich mal wieder ein positives Bild von Europa, eine positive Idee, wie man eine europäische Republik oder wie man die gemeinsame Europäische Union, die politische Union gestalten kann. Also insofern glaube ich nicht, dass wir die Hoffnung mehr aufgeben sollten. Und daher nochmal ganz wichtig, auch dieses Wort Republik. Also wir sprechen ja nicht von den Vereinigten Staaten von Europa, die so häufig erwähnt werden. Und zwar dieser Begriff, ist nicht, dass wir den jetzt sagen, der ist kategorisch falsch, aber der beinhaltet immer noch die Staaten. Und wir wollen ja eigentlich, auch so wie es Walter Hallstein schon gesagt hatte, wie es immer damals mitgedacht wurde, über diese Staaten, über die Nationen hinausgehen. und daher auch die Republik. Und die Republik ist ein Gesellschaftsvertrag. Das heißt, bei der Republik, da kann jeder mitmachen, der sich den Rechten und Pflichten, also diesen Vereinbarungen, die dort getroffen wurden, anschließen möchte. Und also Republik kommt ja auch von dem lateinischen Begriff Res Publica, die öffentliche Sache, das Bürgerwohl. Also das heißt, die Republik hat wirklich ihren Bürger im Blick und dass es ihm gut geht.
Wenn wir uns den Begriff europäische Demokratie auf der Zunge zergehen lassen, dann tut sich, denke ich, eine Schwierigkeit auf, kann man zumindest so sehen, nämlich, dass der derzeitige europäische Demos, also die europäische Bevölkerung, meinem Eindruck nach eher Interesse zurzeit zumindest an einer starken Nation hat. Zumindest ist das mein Eindruck und eben die starke Nation eher fordert als so ein vielfältiges Europa. Sie haben jetzt schon gesagt, es melden sich bei Ihnen auch Leute in diesem European Democracy Lab und fragen, wie man an der Idee mitarbeiten kann. Da ist die Frage, wer meldet sich da? Also ist diese Lust auf ein gemeinsames Europa vielleicht vor allem Bedürfnis von Privilegierten, also denjenigen, die sich keine Sorge um vielleicht sozialen Abstieg machen, also die sozusagen die Vorteile eines geeinten Europas überhaupt für sich nutzen können?
Also ich meine, die sind natürlich sicher ein Teil, ganz einfach, weil die Studierten, die, ich weiß auch nicht, die Akademiker oder andere, die europäische Realität ja schon leben. Also die, für die ist es ganz selbstverständlich, heute in dem einen Land zu leben, morgen wieder in dem anderen und dann wieder in dem anderen. Also insofern ist es für die natürlich ganz klar, weil die auch ganz real sofort sehen, oh Gott, nee, also so, ich lebe so, ich finde das gut so und das will ich nicht aufgeben. Genauso auch die Erasmus-Studenten. Also die auf jeden Fall auch schon Europa leben und für die es ganz selbstverständlich ist, in ein anderes Land zu gehen und dort zu studieren. Aber natürlich soll das Ganze, die Europäische Republik, das ist kein Elite-Projekt. Deswegen nochmal, also wie gesagt, die Republik, die umfasst alle. Das ist für das Bürgerwohl, für das Gemeinwohl und das betrifft alle. Und bei uns melden sich daher natürlich nicht nur, wie Sie jetzt sagen, die Eliten oder so, sondern es melden sich auch, hat sich letztens ein LKW-Fahrer gemeldet, der ständig von einem Land ins nächste reist und der das sieht und der die europäischen Länder zu akzeptieren, zu schätzen und zu lieben gelernt hat und sieht, was toll, was es doch auch Tolles in Europa gibt und dass auch die EU natürlich, wir wollen jetzt hier nicht nur schlecht von der EU reden, die hat ja auch ganz viel Gutes schon mal gebracht. Also das ist ja schon, man kann sagen, zwei Drittel des Weges sind gegangen. Also die sehen, was es da gibt und was es auch zu verlieren gibt. Und ganz jetzt für jeden, jedermann von uns, ganz klar ist ja auch einfach auch mal die Reisefreiheit. Das ist ja auch was man damit verlieren würde. Oder wir haben eine Zollunion. Was ist, wenn wir Deutsche, die Exportnation, wieder hohe Zölle auf all unsere Güter, wenn wir die wohin exportieren müssen, bezahlen müssen? Dann kann man sich ja auch schon mal vorstellen, dass diese Exportnation dann vielleicht so nicht mehr so gut funktioniert. Also das sind alles Sachen und die betreffen natürlich jeden. Also die sind dann nicht einfach nur für die Studierten oder wen auch immer.
Ja, da sprechen Sie einen Punkt an, der, denke ich, mitzudenken, notwendigerweise mitzudenken ist, nämlich wie die ökonomische Organisation sich gestalten sollte. Also bisher haben wir vor allem eben über politische Strukturen gesprochen der EU und auch über die Idee einer Europäischen Republik. Aber in dieser Europäischen Republik, da geht es ja eben dann nicht nur um politische Entscheidungen, beziehungsweise das hängt natürlich zusammen auch um eine Organisation und vielleicht auch eine neue Organisation der Wirtschaft. Wie gestaltet sich die ökonomische Organisation in dieser Idee der Europäischen Republik?
Also wichtig ist ja, dass jetzt wieder eine Verkopplung von Markt und Staat stattfindet. Also im Moment ist es tatsächlich so, dass Markt und Staat in der EU entkoppelt wurden, was nicht funktionieren kann. Und ganz wichtig ist auch, dass es dann später eine gemeinsame Fiskal- und Sozialunion gibt, die halt diese Währungsunion ergänzt. Und das kann dann sein, zum Beispiel durch eine auch europäische Arbeitslosenversicherung. Und dann muss man schauen, also in dieser Europäischen Republik hat man ja die Regionen. Und natürlich gibt es dann Steuern, die nur auf regionaler Ebene erhoben werden würden. Es gäbe aber auch Steuern, die auf ganz gesamter europäischer Ebene erhoben werden würden und natürlich nach den gleichen Kriterien, dann nicht von einer Region zu anderen anders. Und das wären dann natürlich diese, die für die Finanzierung zum Beispiel einer gemeinsamen europäischen Arbeitslosenversicherung herangezogen würden. Oder die auch dafür da wären, die großen Thematiken zu finanzieren, die von der oberen Ebene, vom Dach quasi ausgeregelt werden müssten, wie eine gemeinsame Verteidigungs- und Außenpolitik. Das sind Sachen, die natürlich dann nicht auf Regionenebene geregelt werden könnten.
fällt mir spontan ein oder habe ich vor kurzem mit jemandem drüber gesprochen. An dieser Stelle fügt sich das Ganze gut ein. Sie haben jetzt gerade von der europäischen Sozialversicherung gesprochen. Was sagt denn das European Democracy Lab zu der Idee, ein europäisches Grundeinkommen einzuführen?
Wir wollen uns natürlich, also das wird immer gleich als so eine linke Idee abgestempelt und wir wollen uns weder rechts noch links aufstellen, weil die Idee der Europäischen Republik ist ja weder rechts noch links. Aber man kann schon sagen, dass natürlich der Gedanke eines einfachen Grundeinkommens schon viele Reize hat, dass man sagt, man macht das, man hat dieses Grundeinkommen, was es ja de facto in versteckter Form in Deutschland, ich will jetzt mal, wahrscheinlich rennen mir gleich Leute die Bude ein und sagen, das stimmt ja gar nicht, aber in verdeckter Form dann auch gibt, weil ich meine, wir haben unsere soziale Absicherung, das ist dann nicht das Grundeinkommen, dass das jeder so überwiesen bekommt, aber natürlich haben wir sowas da, das bekommt jeder hier, das ist unser Hartz IV, das sind unsere Sozialleistungen. Die übrigens auch, das muss man nochmal sagen, weil das wird immer so als Kritikpunkt angewandt, wenn wir ansprechen, dass es die dann einheitlich in Europa geben müsste. Aber wir haben ja auch einheitliche Sozialregelungen, Leistungen in Deutschland. Also jemand in München, der kriegt das gleiche Sozialhilfegeld wie jemand in Berlin, in Brandenburg, wo es billiger ist. Und das wird dann durch andere Regelungen, Stellschrauben ausgeglichen, wie zum Beispiel anderes Wohngeld etc., sodass man da die regionalen Unterschiede ausgleichen kann. Und natürlich könnte man das genauso dann auf europäischer Ebene machen. Es ist so, dass man, wenn man jetzt anschaut, wie startet man mit der Europäischen Republik, wie entwickelt sich das? Also wir haben da jetzt auch keine Blaupause. Wir können nicht sagen, so wird's gemacht und so wird's ablaufen. Aber man könnte natürlich sagen, man geht jetzt erstmal von den Eurozonenstaaten aus, weil das einfach die schon am stärksten integrierten und harmonisierten Staaten sind. Aber dass sich das dann aufs gesamte Europa ausdehnen kann für jeden, wie gesagt, der mitmachen möchte, der sich diesem Gesellschaftsvertrag anschließen möchte.
Frau Wüstenberg, eine letzte Frage bei einem Thema, über das man Stunden sprechen könnte. Und die lautet nämlich, die betrifft die Vermittlung all diesem, was wir jetzt gerade besprechen oder zumindest angerissen haben. Also auf welchen Ebenen und von welchen Akteursgruppen denken Sie, sollte diese Aufgabe, diese Idee eines grenzenlosen Europas wahrgenommen werden, beziehungsweise was passiert denn heute schon, mal abgesehen von Ihrer direkten Arbeit in diesem European Democracy Lab in Berlin?
Ja, natürlich ist wichtig, damit sich jeder mit der Idee identifizieren kann, dass alle gesellschaftlichen Gruppen daran teilhaben. Also das ist uns wirklich ganz wichtig. Insofern arbeiten wir auch an verschiedenen Projekten. Wir bieten Bildungsworkshops für Schulen an, die wir jetzt größer aufstellen wollen, wo wir auch eine andere Finanzierung finden wollen, sodass wir die noch besser anbieten können und auch von selbst an Schulen herangehen können und nicht immer nur die Schulen uns kontaktieren zum Beispiel und dann auch gezielt in Räume gehen können, wo wenig Europabezug derzeit herrscht. Also das ist was. Dann natürlich sind wir auf wissenschaftlicher Ebene unterwegs. Wir hatten ein Projekt mit Parlamentariern, das war bisher mit nationalen Parlamentariern in verschiedenen europäischen Ländern, wo sie zu ihrer Arbeit mit der EU befragt wurden und inwiefern Europapolitik wichtig ist in ihrer alltäglichen Arbeit als Parlamentarier. Und das weiten wir jetzt auf und machen das auf regionaler Ebene, also mit Regional- und Landesparlamenten, sodass wir da auch die politische Ebene drin haben. Und wie ich ja vorhin schon sagte, von den Bürgern haben wir ganz großen Zulauf und zwar aus allen Bereichen.